Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 21. März 2024. Heute offizieller Frühlingsanfang und auch mein Geburtstag seit 59 Jahren, sage und schreibe. Ich bilde mir ein, dass mein zuversichtlich, gelegentlich sonniges Gemüt, ja, natürlich, es gibt auch schattige und bewölkte Tage, dass mir diese Grundausstattung in die Wiege gelegt worden ist als Geschenk von Mächten, die wir niemals beeinflussen können. Große Dankbarkeit an meine Eltern, aber noch über meine Eltern hinaus, an jenes rätselhaft Unsichtbare, das uns da alle trägt. Heute Frühlingsbeginn und das soll uns alle beschwingen und mit neuer Zuversicht und mit neuer positiver Kraft erfüllen. Heute erscheint auch die neue Weltwoche mit einer wunderbaren Titelgeschichte, wie ich hier einmal behaupte, die Geburt Europas aus dem Geiste der Frau, ohne Antigone, Medea und Cassandra keine Demokratie, eine Würdigung, die längst fällige Würdigung des deutschen Germanisten Jürgen Wertheimer, der lange in Tübingen gelehrt hat. Ja, und die europäische, die abendländische Zivilisation, sie verdankt den Frauen ihren wesentlichen Impuls. Das haben, glaube ich, die Feministinnen noch gar nicht bemerkt. Wir können hier also gewissermaßen geistiges Neuland beschreiten. Gandhis keuscher Erbe, das faszinierende Leben von Indiens Premier Narendra Modi. Das ist ja eine der ganz interessanten Persönlichkeiten der Gegenwart, prägend für Indien. Und Indien ist ja auch eines jener Länder, das eben in dieser sogenannten multipolaren Ordnung der Vielfalt eben nicht mehr den alten Kolonialstatus einnimmt, obwohl in Europa manche noch das Gefühl zu haben scheinen, dass sie immer noch die Herren der Welt seien. Ich glaube, da verändert sich ziemlich viel gerade da draußen, ohne dass wir das zur Kenntnis nehmen in heroischer Verblendung, in heldenhafter Selbstbezogenheit. Ja, dann erlebt man meistens auch ein böses Erwachen, eine Analyse, ja auch eine respektvolle Beschreibung der Lebensleistung des indischen Premierministers. Sicherheitsrisiko Gassis. Der freundliche Tessiner und seine Berner Gehilfen machen die Schweiz zum Unrechtsstaat. Das sind Entwicklungen, die einen nicht freuen als Schweizer, wie da unser Außenminister einerseits die EU-Anbindung vorantreibt, aber eben auch die Neutralität zunehmend in die Mangel nimmt. Allerdings, es gibt auch da andere Sichtweisen, andere Perspektiven. Ich habe gerade mit Kollegen aus Ungarn gesprochen und in Ungarn sieht man mit großem Wohlwollen und auch mit positiver Wertung diese Vorstöße da unseres EDA-Chefs des Bundesrats Ignazio Gassis mit seinen Bemühungen, da eine Friedenskonferenz auf die Beine zu stellen. Also trotz allem und trotz aller Kritik, die auch bei uns jetzt wieder geäußert wird, ist das doch auch im Ausland ein zum Teil sehr erfreulich gesehener Initiativvorgang. Christoph Heusgen, Putins Legende von der NATO-Gefahr, das ist die andere Sicht der anderen Sicht. Christoph Heusgen, ehemaliger deutscher Diplomat, Kanzlerberater und seit neuestem Chef der Münchner Sicherheitskonferenz mit einer sehr kritischen Darstellung der putinschen Außenpolitik. Das ist eben die Weltwoche, meine Damen und Herren. Nicht eine Einbahnstraße, sozusagen die geistige Einfalt, sondern immer wieder das Bemühen um Vielfalt und intelligente Rede und Gegenrede. Ich habe in einer meiner letzten Sendungen, ich glaube vorgestern, über das Interview gesprochen, das der EU-Kommissar Maros Sefcovic der Neuen Zürcher Zeitung gegeben hat. Da geht es um die bilateralen Verträge bzw. um die Beendigung des bilateralen Verhältnisses zwischen der Schweiz und der Europäischen Union. Das wird allerdings nicht zugegeben. Man erzählt da immer von bilateralen Abkommen. Dabei geht es ganz klar jetzt um das, der Schweiz einen Vertrag aufzubrummen, aufzudrücken, der die EU zum Gesetzgeber in unserem Land macht. Wir haben darüber gesprochen. Eine Passage möchte ich hier aber noch nachtragen. Sie hat bis jetzt auch von mir nicht die ihr gebührende Aufmerksamkeit gefunden. Gegen den Schluss des Gesprächs mit Daniel im Winkelried und Daniel Steinfort, den beiden NZZ-Kollegen, sagt Maros Sefcovic: Und wir arbeiten sehr eng mit der Ukraine zusammen. Jetzt kommt der Satz: In der heutigen Welt kommt es auf Größe an. In der heutigen Welt kommt es auf Größe an. Das ist ein Argument, das der EU-Kommissar hier in die Runde wirft, um die Schweiz davon zu überzeugen, sich da institutionell eintopfen zu lassen. Und wenn ich so etwas lese, dann befällt mich immer ein leichter Schauer. Größe, der Kult der Größe, der Größenwahn in der Politik, das sind dann jeweils nur ein kleiner Schritt vom einen zum anderen. Das ist meines Erachtens genau das Gegenteil von dem, worauf sich die Schweiz einlassen sollte. Für die Schweiz gilt, small is beautiful. Die Schweiz war immer eine gegenläufige Kraft, ein widerspenstiger Faktor in diesen zahlreichen, sich abwechselnden und immer wieder auch fürchterlich abstürzenden europäischen Größenfantasien. Man könnte davon ganze Buchregale füllen. Und jetzt also sind wir wieder an diesem Punkt, wo sich die EU-Funktionäre, die nicht gewählten, ernannten Eurokraten, die Bürokraten in solchen Größenfantasien ergehen und sie eben auch einsetzen als Argument für die Schweiz. Und ich meinte, wir sollten uns gerade von solchen Perspektiven abschrecken lassen. Die Schweiz braucht nicht die Größe. Wir haben auch in der Wirtschaft gesehen, wohin das führt, wenn sie immer noch mehr fusionieren, immer größere Firmen zusammenlegen. Das führt oftmals meistens in den Crash, und auch die Größenräusche in der Politik sind von größtem Risiko. Also aufgepasst, in der heutigen Welt kommt es auf Größe an. Nein, in der heutigen Welt kommt es eben nicht auf Größe an. Es kommt auf Qualität an, es kommt auf die Solidität der rechtsstaatlichen Strukturen, es kommt auf die Demokratie an, es kommt darauf an, dass man auf die Bürger hört und nicht einfach die Bürger überfährt. In der Größe liegt eben nicht der Segen automatisch, in der Größe liegt ein Fluch, vor allem dann, wenn sie künstlich und immer wieder sozusagen zwanghaft herbeigehebelt werden soll. In der heutigen Welt kommt es auf Größe an. Nein, small is beautiful. Die Schweiz lebt vor seit vielen, vielen hundert Jahren, dass eben gerade nicht die Größe den qualitativen Vorsprung bedeuten kann. Das sind sehr verräterische und gefährliche Aussagen, die da gemacht werden und die bei uns viel zu wenig meines Erachtens ins Bewusstsein gerückt werden. Darum haben wir das jetzt hier nachgeholt. Die EU-Verhandlungen bleiben natürlich das ganz große Wort, und wir haben hier ja das ganz große Thema, und wir haben hier ja sozusagen den Begriff der Gaunersprache aufgenommen, die Gaunerworte, und zwei Gaunerworte, die jetzt auch wieder pandemisch geradezu kursieren, das sind die folgenden. Erstens Marktzugang. Es wird Ihnen immer vorgegaukelt, diese Verträge mit der Europäischen Union, diese Rahmenverträge, diese Unterwerfungsverträge, die seien wichtig für den Marktzugang der Schweiz. So stellt es auch unsere Außenministerin Ignacio Cassis dar, so äußert sich die entsprechende Bundesrätin, glaube ich auch Viola Amherd hat das in diesem Zusammenhang erwähnt, Frau Keller-Sutter, und das ist einfach falsch. Nicht diese sogenannten bilateralen Verträge und schon gar nicht diese neuen dynamischen Kolonialverträge, die die EU uns da aufnötigen will, die verschaffen die sicher nicht den Marktzugang. Den Marktzugang in die Europäische Union haben wir dank dem Freihandelsabkommen von 1972. Dieses Freihandelsabkommen sichert weit über 90% des Marktzugangs der schweizerischen Exportindustrie. Und das wird einfach zum Verschwinden gebracht in dieser EU-Propaganda, in dieser Unterwerfungspropaganda, die leider auch in Bern und in weiten Teilen unserer Medien kritiklos nachgebetet wird. Nein, diese Verträge und schon gar nicht die geplanten Verträge sichern den Marktzugang. Den Marktzugang sichert das Freihandelsabkommen von 1972. Das ist Gauner, das ist Betrügersprache, die hier angewendet wird. Das ist reine Propaganda, die einer sachlichen Prüfung nicht standhält. Zweites Gaunerwort, Rechtssicherheit. Die neuen Verträge, diese dynamischen Verträge, die die Schweiz zwingen, automatisch europäisches Recht zu übernehmen, im Zweifelsfall dann das Gericht der Gegenpartei, der Europäische Gerichtshof, und im Falle, dass wir verurteilt würden, könnte die EU auch Sanktionen gegen die Schweiz aussprechen, es gäbe Guillotinenklauseln, wir müssten auch Beitrittsbeiträge zahlen, sozusagen einen Mitgliederbeitrag oder Tributzahlungen in dreistelliger Millionenhöhe. Das soll uns also Rechtssicherheit bescheren. Das ist falsch. Es ist das Gegenteil von Rechtssicherheit, wenn man einen Vertrag abschließt, den die andere Seite einseitig ändern kann. Und das ist ja genau das Wesen dieser neuen Paketlösung, dieser neu-alten Paketlösung, die eine Neuauflage, eine neu bepinselte Auflage des bereits beerdigten Rahmenabkommens ist von 2021. Das bringt nicht Rechtssicherheit, sondern Rechtsunsicherheit, wenn eine Partei eindimensional, unilateral, einseitig diese Verträge immer wieder im eigenen Interesse abändern kann und wir sind dann einfach dem fremden Gericht unterstellt. Das ist das Gegenteil von Rechtssicherheit. Oder es wäre eine Rechtssicherheit, wie sie vielleicht die Indianer in ihren Indianerreservaten gehabt haben, sozusagen in der Bodenhaltung, in der Freilufthaltung unter einer Regierung, die sie da selber nicht beeinflussen konnten. Das ist nicht Rechtssicherheit, wenn eine Seite einseitig Verträge abändern kann. Rechtssicherheit bringen nur stabile, nicht dynamische, nicht automatisierte Abkommen. Und noch ein dritter Punkt. Wir haben über das Freihandelsabkommen gesprochen. Ich mache Ihnen eine Prognose. Wenn die Schweiz diesen unseligen Kolonialvertrag unterzeichnen sollte, dann sage ich Ihnen, was am Tag darauf passieren wird. Am Tag darauf wird die Europäische Union kommen und sagen, so, jetzt müssen wir auch über das Freihandelsabkommen von 1972 sprechen. Und dieses Freihandelsabkommen, das garantiert der Schweiz, wie ich gesagt habe, mit weit über 90% den Marktzugang in die Europäische Union. Das, was die bilateralen Verträge der 2000er Jahre da noch hinzufügen, das ist numerisch, das ist zahlenmäßig sehr schwierig zu beziffern, aber das hat überhaupt nichts mit der Tatsache des Marktzugangs zu tun. Der ist substanziell geregelt, der ist garantiert durch dieses Freihandelsabkommen. Das können die Europäer übrigens auch nicht einfach ablöschen, das können sie nicht einfach abstellen, dann würden sie gegen die WTO, gegen die Welthandelsregeln, würden sie da verstoßen. Aber sie werden und sie wollen das auch dieses Freihandelsabkommen, diesem Automatisierungs-, diesem Dynamisierungsprozess unterwerfen. Und dann hätten wir auch die Kontrolle über unseren Außenhandel verloren. Und das ist hier die große Gefahr. Das ist das Risiko am Tag nach der Unterzeichnung dieses Rahmenabkommens, des Unterwerfungsabkommens, des Kolonialvertrags, würde die Schweiz, das garantiere ich Ihnen, das prophezeie ich Ihnen mit größter Wahrscheinlichkeit, sofort wieder an den Verhandlungstisch gerufen, um eben auch dieses Freihandelsabkommen da unter die europäische, unter die EU-Fuchtel zu bringen. Albanisch ist nach Englisch nun die meistgesprochene Fremdsprache in der Schweiz. Das ist interessant. Ich habe mich gefragt, hatten wir denn eigentlich ein Personenfreizügigkeitsabkommen mit Ländern, in denen Albanisch gesprochen wird, oder sind so viele Albaner oder eben Albanisch sprechende Leute da aus dem Balkan, sind die hier geblieben nach dem Jugoslawienkrieg, obwohl sie eigentlich Kriegsvertriebene gewesen sind, die wieder in ihre Heimat hätten zurückgehen müssen irgendwann. Das ist doch interessant, wie ist es eigentlich möglich, dass noch vor Portugiesisch Albanisch nun eine der meistgesprochenen Fremdsprachen in der Schweiz ist, ohne dass wir jemals eine Personenfreizügigkeit mit albanischsprachigen Ländern gehabt hätten. Die Mitte-Partei unter ihrem flexiblen Präsidenten Gerhard Pfister, vertreten hier durch seinen Fraktionschef Bregi, lanciert die 13. IV-Rente. Das ist also das Nachhaltigkeitsdenken unserer Mitte-Bürgerlichen da, die sich ja immer noch als bürgerlich bezeichnen, aber mit schwer linker Schlagseite hier unterwegs sind. 13. IV-Rente. Jetzt müssen Sie sich das vorstellen. Wir wissen ja, Noch nicht einmal, wie diese AHV finanziert werden soll. Es gäbe Geld natürlich aus den Entwicklungshilfefonds, aus den Asylfonds und so weiter. Aber da sperren sich ja sehr viele Parlamentarier dagegen, während die Schweizer nicht bereit sind, hier weitere Abgaben in Kauf zu nehmen. Jetzt also die Mitte mit einem populistischen Vorstoß, ich kann sich da anders formulieren, für eine 13. IV-Rente. Obwohl diese IV, die Invalidenversicherung, heute schon gegen 10 Milliarden Franken verschlingt. Diese Kosten sind massiv explodiert in den letzten 10, 20 Jahren. Man könnte sagen, die Schweizer, ein Volk von Invaliden, da sind auch immer mehr psychische Leiden, Rückenleiden, psychosomatische Leiden hineingenommen worden. Und es drängt sich da der Verdacht auf, dass je mehr Geld sie dazu zur Verfügung stellen, der Mensch ist Jäger und Sammler, er nimmt alles mit, was ihm da hingestellt wird, ja, desto mehr solche Invaliditätsleiden gibt es. Und wenn Sie jetzt hier noch eine 13. IV raufsatteln, dann schaffen sie natürlich komplett falsche Anreize und ich kann Ihnen sagen, das wird natürlich dazu führen, diese 13. IV-Rente, dass sich immer mehr Leute überlegen werden, ob sie anstatt zu arbeiten nicht einfach eine Invalidenrente plus weitere Leistungen vom Sozialstaat in Kauf nehmen wollen. Das ist der genau gleiche Irrweg, den viele EU-Staaten von sich aus beschritten haben, nicht zuletzt auch Deutschland. Das ist sehr, sehr gefährlich. Das ist das süße Gift des Sozialismus, das hier ausgestreut wird. Die Mitte also auf einem Crashkurs gewissermaßen gegenüber der finanzpolitischen Solidität, die ja diese Partei in Sonntagsreden auch immer wieder im Munde führt. Die Neutralitätsinitiative ist nun eingereicht worden. Dieses aus meiner Sicht sehr wichtige Anliegen davon Pro Schweiz, ursprünglich ausgeheckt und entwickelt von SVP-Doyen Christoph Blocher. Nun hat Walter Wobmann, der frühere Nationalrat, bekannt gegeben, dass diese Initiative tatsächlich zustande gekommen ist. Man geht davon aus, dass in etwa 2 Jahren eine Volksabstimmung darüber stattfindet. Für mich eine ganz, ganz wichtige politische Aktion, denn sie zielt darauf ab, den bis zur Unkenntlichkeit verbeulten Neutralitätsbegriff, diese Institution, diese Säule der Schweiz hier wieder zu errichten und mit Inhalt zu füllen. Mein Engagement geht in die Richtung. Ich lege da meine Karten offen für Sie. Kein großes Geheimnis, keine Neuigkeit, dass mein Herz natürlich für diese Neutralitätsinitiative schlägt, weil ich ein großer Verfechter der schweizerischen Neutralität bin natürlich. Dann noch ein Fall aus Zürich, ein typischer, fürchterlicher Fall einer Staatserpressung gegen private Firmen. Swisscanto, ein Finanzunternehmen, hat geplant, in Zürich-Wittikon 340 Wohnungen zu bauen. Da eine größere Liegenschaft ist da erworben worden, rund 30.000 Quadratmeter. Und die Behörden haben nun dieses Swisscanto immer mehr Schikanen und Hindernisse in den Weg gestellt. Man hat sich da quergelegt bei der Umzonung, man hat da allerlei Schwierigkeiten aufgetürmt und am Schluss dieses Swisscanto mit ihrem guten Projekt dermaßen entnervt, dass die Kollegen gesagt haben, ja, jetzt reicht's, wir steigen aus. Und was passiert? Ja, die Politik, die Behörden kaufen jetzt dieses Grundstück, 340 Wohnungen, 30.000 Quadratmeter, und sie sagen, man hätte eben dermaßen mühsam getan, weil bei den Swisscanto zu wenig gemeinnütziger Wohnungsraum eingeplant gewesen wäre, und jetzt kommt das, bis 2050 wollen da also die Stadtbehörden ein Drittel Sozialwohnungen bei diesem Grossprojekt bringen. Das ist für mich pure Erpressung, wenn der Staat einem Unternehmen dermaßen die Hölle heiß macht, dass die am Schluss sich gezwungen sehen, ein Grundstück zu verkaufen, dann wird der Staat selber zum Immobilienanbieter, zum Immobilienentwickler und das Ganze abgezirkelt auf verbilligten gemeinnützigen Wohnraum. Das heißt, der Staat reißt sich hier den Wohnungsmarkt unter den Nagel, damit eben Wohnungen verteilt werden können an die gewünschte Klientel, dass man sich hier sozusagen eine Reservearmee von willigen Wählern heranzieht. Das ist genau das, was ich Ihnen gestern erläutert habe. Das ist der Weg in die Knechtschaft, in die Mietknechtschaft gewissermaßen. Das ist der Staat, der sich übernimmt, ein Staat, der plötzlich mit einer Swisscom in Italien ein italienisches Telekomunternehmen kauft oder eben hier jetzt in Gestalt der Stadt Zürich, die da einen Wohnraum erwirbt. erwirbt in Witikon, um da als eigener Immobilienmogul in Erscheinung zu treten. Das ist eine ganz gefährliche Entwicklung, wenn man hier die Marktwirtschaft natürlich aus dem Wohnungsmarkt ausschaltet, durch die Politik ersetzt. Das wird alle möglichen Formen von Korruption, Kleinkorruption, Beziehungskorruption und so weiter auch mit sich bringen. Das ist genau das unheilvolle, süße Gift des Sozialismus, auch hier, das sich da abzeichnet. Das bestürzt mich so etwas, dass das in der Schweiz gibt und dass die Behörden sich bei uns, die rot-grünen Behörden, dermaßen erpresserisch verhalten. Ein Beispiel, das sicherlich zu denken gibt, das mich aufgewühlt hat. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen. Das war's von Weltwoche Daily Schweiz für heute. Die Geburt Europas aus dem Geist der Frau hier. Das wunderbare Titelbild unserer heutigen Ausgabe. Und vielleicht haben Sie noch Zeit und Lust, heute zu meinem Geburtstag ein interessantes Gipfeltreffen im Wortsinne im Hotel Marriott ab 18 Uhr Türöffnung, ab 19 Uhr geht's los. Die Champions kommen zusammen, ich freue mich sehr, zusammen mit Marc Girardelli und dem unsterblichen, unvergesslichen Pirmin Zurbriggen darüber zu sprechen, was diese beiden Weltmeister und Olympiasieger über das Leben gelernt haben auf der Skipiste, rechtzeitig zum Weltcup-Finale, das ja auch von Schweizern heute erfreulicherweise mitgeprägt wird. Melden Sie sich noch an, wenn Sie Zeit und Lust haben, www.weltwoche.ch/champions. Wir finden sicherlich noch ein Plätzchen für Sie. Alle sind herzlichst eingeladen zu diesem Abend im Zeichen der Gipfelstürmer und der Pistenhelden, denen wir einst zugejubelt haben und mit denen wir mitgefiebert haben. Prägende Ereignisse da in vielen Biografien. Macht's gut, bis bald. Ich freue mich, wenn wir uns spätestens morgen Freitag wiedersehen. Merci.
Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.